Willkommen zum Podcast Unternehmer-DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. In dieser Folge lernst du, warum du dich auf dein Bauchgefühl verlassen solltest und wieso es so unheimlich wichtig ist, einfach mal die Reißleine zu ziehen, wenn es nicht weitergeht. Außerdem gehen wir darauf ein, warum du richtig gut sein musst und es überhaupt keine Rolle spielt, was du machst. Am Beispiel eines Kunden von Felix gehen wir auch noch auf das Thema Blickwinkel ein. Was es bedeutet, von einer etwas anderen Perspektive mal auf ein Projekt zu schauen und welche Vorteile es für den Projektgeber haben kann. Zu guter Letzt erfährst du dann, wie du mit deinem Projekt bestmöglich starten kannst und warum es keinen Sinn macht, nahestehende Menschen um ihr Feedback zu bitten. Aber jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der zweiten Folge.
Na, ich war tatsächlich in Baden-Württemberg unten, in Pforzheim, angestellter Designer und habe schnell festgestellt, dass ich mich um alles kümmern muss. Das heißt, Mails schreiben, mit dem Tischler reden, die Projekte koordinieren. Und im Prinzip habe ich so gedacht, weit weg von der Familie, kein Bezug so richtig zu Stuttgart, hier auf den Raum. Was mache ich hier? Und dann habe ich gedacht, nee, also du kümmerst dich den ganzen Tag um deine Kunden, dann kannst du es doch vielleicht auch in Schwerin machen. Und so ist es dann gekommen. Da kam auch was Persönliches dazwischen. Mhm. Und was mich letztlich dann auch einfach komplett bestätigt hat, dass ich sage, also ich muss hier irgendwas ändern. So, und dieses Ändern war hier oben im Raum Design mit Qualität als Pionier so ein bisschen reinzubringen. In einer toxischen Umgebung, tatsächlich ist Mecklenburg eben nicht der Bereich, wo man sagen kann, hey, hier wird Design gebraucht. Ich habe es trotzdem gemerkt in Schwerin. Wir verstehen das tatsächlich. Mein Professor hat mal gesagt, halten Sie die optische Umweltverschmutzung gering. Und daran halte ich mich bis heute und hoffe das zumindest. Und wenn ich den Faden irgendwann mal verliere, dann hoffe ich, dass Janis oder Laura oder wer auch immer noch kommt, mir das mal irgendwann mitteilt und sagt, hey, das ist jetzt vielleicht doch nicht mehr cool. Mhm. Dann müssen wir mal gucken, was dann passiert. Aber solange ich noch ein gutes Gespür dafür habe, was vernünftig aussieht und irgendwo in diesem Mikrokosmos meiner Freunde, wird halt nichts rausgelassen, was nicht diesem Qualitätsanspruch unterliegt. So. Und wenn wir sagen, okay, zusammen, das sind ja vier Leute, das sieht gut aus, das zeigen wir den Kunden, dann kriegt er seine drei Ideen, die wir rausgeben können. Und ganz oft ist es dann eben so, dass der Kunde sich tatsächlich noch für die schlechteste Idee entscheidet. Und wenigstens das muss ich verantworten können, dass auch die dann eine Identifikation mit sich bringen, so ein bisschen. Das ist vielleicht nicht unbedingt ein natürlicher Prozess, und das macht man vielleicht auch nicht unbedingt, und dann aus unternehmerischer Sicht. Aber den Auftrag habe ich nicht, und ich habe das mal in einem Artikel gesagt, oder in einem Zeitungsinterview gesagt, vom Designer zum Unternehmer, und da habe ich auch gesagt, als Unternehmer sehe ich mich noch nicht. So, jetzt ist es irgendwie 7 oder 6 Jahre später nach diesem Interview, und wir sind schon unternehmerischer geworden, aber es ist immer noch sehr viel Herz dabei und Menschlichkeit und partnerschaftlicher Gedanke, und müssen wir mal schauen. Also dieses Unternehmertum, wie es andere betreiben, das habe ich tatsächlich.
Ja, sehr cool. Du hattest im Vorfeld auch erwähnt, dass du eine Zeit lang als Dozent hier in Schwerin tätig warst. Das Ganze hast du auch nicht mehr allzu lange verfolgt, aber dadurch ist eine coole Konstellation entstanden. Vielleicht holst du uns mal ganz kurz ab.
Genau, ich habe wurde gefragt von Maria Weding, die hat ja auch eine kleine Agentur, die ist mittlerweile da Projektleiterin oder zum Beispiel, weiß nicht, Schulleiterin. Ganz spannender Mensch auch und offenherzig und nett. Passte also, habe ich zugehört, fand ich toll. Und die haben mich gefragt, ob ich die Grundlage der Gestaltung lehren würde. Und weil ich tatsächlich auch viele Praktikanten aufnehme, Schüler, die irgendwann mal Design schnuppern wollen, das machen wir immer möglich, mal eine Woche, zwei Wochen reinschnuppern. Und die sollen eigentlich mit dem Gedanken rausgehen, ja, Design ist entweder was für mich oder ganz klar, und das ist auch für mich wichtig, Design ist gar nichts für mich, weil wenn ich mich mit diesem Traum verirre, dann habe ich nachher später ein Riesenproblem. Denn ich glaube fest daran, dass man als Designer richtig gut sein muss. Mhm. Und wenn man das ist, per Default, dann kann man sagen, okay, ich kann den Weg beschreiten. Denn es wird wahrscheinlich niemals das Geld verdienen, wie vielleicht in der Versicherungsbranche oder im richtigen Marketing, was unter wirtschaftlichen Aspekten gesehen wird. Oder. Mhm. Denn das ist tatsächlich immer noch, ja, wird immer noch ein bisschen vielleicht belächelt, würde ich nicht sagen, aber es ist wichtig geworden, aber es wird immer noch klein gehalten. Ne? Das ist leider so ein bisschen drin, aber wir kriegen das nach und nach raus. Und wenn ich jetzt sagen könnte, soll ich doch wieder den Faden verloren?
Wir waren bei der Dozententätigkeit, die du dann
angefangen hast. Genau, und so habe ich das dann angefangen und habe gedacht, Mensch, das muss man doch den jungen Menschen auch beibringen, so dieses Proportionsgefühl. Mhm. Wie kann man mit einem Strich Effekte erzeugen? Was machen Punkte, wenn man sie weit auseinander eng zusammenfügt? Und das fand ich spannend und habe das tatsächlich ein halbes Jahr gemacht und habe auch gemerkt, dass Interesse in der Gruppe da war.
Okay.
Wir sind noch sehr junge Kandidaten, um die 17, 18 rum. Und wir haben natürlich ganz andere Sachen im Kopf, als dort jungen Menschen, 29 glaube ich war ich da, zuzuhören. Und
die haben in dem Zeitpunkt dann ihre Ausbildung zum...
Die machen ihre Ausbildung zum Grafikdesigner, okay, an der Designschule Schwerin. Und das müssen die auch bezahlen, das kostet auch viel Geld. Und diesen Anspruch habe ich da auch mit reingebracht, sprich, dem Menschen muss ich das beibringen. So, und das habe ich halt ein halbes Jahr gemacht und habe auch gesehen, da sind zwei, drei Talente dabei. Und ich muss auch wirklich sagen, dass ich dann tatsächlich auch dem Janis damals den Tipp gegeben habe, mach doch mal ein Praktikum. Das ist eigentlich nicht so der Weg, den ich gut finde, dass man als Lehrer gleichzeitig auch die wirtschaftliche Komponente sieht. Mhm. Ich habe mich aber mehr oder weniger auch rausgenommen. Also es war für mich eine beschlossene Sache, dass ich das nur einmal gemacht hatte. Liegt aber an der Philosophie der Schule. Nicht unbedingt daran, dass ich das nicht mit Spaß gemacht hätte, sondern es hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat mich auch erfüllt so ein bisschen. Tatsächlich abends habe ich mich richtig gut gefühlt. Mhm. Also wirklich, Mensch, da hast du wirklich was gesagt und der eine oder andere hat sogar was gelernt. Mhm. So, und wenn man das Gefühl hat, ist es, glaube ich, gar nicht so ganz schlecht. So, und so ist jedenfalls das auch entstanden, dass Janis mittlerweile dann auch festangestellt haben, arbeitet bei uns. Ne? Und ja, und dann musst du gucken, dass das, was gelehrt wurde dort an der Schule von vielen Lehrern und Dozenten, dass man das dann wiederum auch in die Spur bringt, die man so selber so auch sieht. Das heißt, die Sprache, die lange vorne spricht, die muss einheitlich sein nach außen. Und wir haben so einen Duktus, den erkennt man wohl. Und das war ein Weg bis hierhin. Mhm. Und ich denke, dass wir das jetzt tatsächlich synchronisiert haben. Und so haben wir dann eben dieses Level, was uns antreibt.
Ja, ja. Unheimlich wichtig, wie ich finde. Also du brauchst einheitliche Strukturen, einheitliche Arbeitsweisen, um auch wirklich diesen Standard zu halten. Ich weiß nicht, habt ihr dafür ein richtiges Onboarding-Prozess, dass ihr dann einfach mal alle Systeme aufzeigt, wie ihr arbeitet, wie eure Abläufe sind oder wie macht ihr das bei euch?
Also wir haben das, tatsächlich ist es ja historisch gewachsen. Das heißt, oft ist es Hauruck gewesen in der Vergangenheit, als ich es alleine gemacht habe, dann hast du natürlich alles geordnet im Kopf, du weißt genau, was du tust. Mhm. Mit dem ersten Angestellten wird das natürlich in Frage gestellt. Wie machst du das? Ne? Erst ein Zettel, dann machst du Lieferscheine, dann führst du Programme ein. So, dann merkst du aber, dass du eine Zweiergruppe bist, vielleicht immer eine Dreiergruppe. Und du merkst aber, dass du den Informationsfluss, den musst du nicht unbedingt digitalisieren, weil es noch viel zu leicht ist, das zu sagen. Ne? Natürlich braucht jemand eine To-Do-Liste. Die kann möglichst auch digital sein. Da haben wir ja tolle Tools wie Trello zum Beispiel. Ist eine super Geschichte mittlerweile.
Absolut.
Und und jetzt durch unsere aktuelle Corona-Krise haben wir auch Tools wie Slack und Zoom kennengelernt, so, wo man sich eben genauso bewegen kann wie im Designbüro. Das Miteinander, auch mal was hochhalten, eine Skizze, wie macht ihr das, wie seht ihr das? Und da kann sofort der Fortschritt kann einfach live im Status gesehen werden und kann korrigiert werden, es muss kein Verirren stattfinden, keine drei Tage in einem luftleeren Raum, sondern effizientes, progressives Gestalten. Ne? So, das ist eigentlich auch wichtig, denn ich habe es vorhin gesagt, das Unternehmerische wächst. Ne? Also wir müssen halt auch innerhalb der Zeit gut sein und wirken und tolle Ideen entwickeln. Und da ist schnelles Sprechen, schnelles Überprüfen einfach wichtig. Und manchmal soll man tatsächlich mal 2 Tage im Raum sein und sich bewegen. Aber manchmal geht es halt auch nicht und dann muss es innerhalb von 3-4 Stunden mehrere Ideen geben. Und wenn man da nicht zwischengreift und nicht mal auch irgendwie so auf einfach mal reingrätscht oder auch mal dann sagt Laura, die gar nichts damit zu tun hatte in dem Projekt, auf einmal irgendwas dazu. Ne? Das ist dann ganz wichtig, dass dann solche Impulse von außen kommen, dass man in dieser Menge der Leute dann zum besten Ergebnis kommt. Also das ist schon irgendwie, also das Tool ist immer noch der Mensch und es braucht den Geist, also das Verständnis im Kopf und dann sind alle digitalen Geschichten ja gute Unterstützer. Ich würde aber sagen, dass Blatt und Papier, also das Blatt Papier und ein Stift tatsächlich noch das beste Tool ist, erstmal um die Idee, um diese grundsätzliche Konzeptionierung hinzubekommen. Da bin ich vielleicht auch schon oldschool, obwohl ich noch relativ jung bin. Aber ich finde es wichtig. Ich finde es wichtig, wenn man sich an einem Tisch unterhält, dass man das grob aufskizziert, dass man eine kleine Skizze macht, damit man den Kunden gleich abholt. 3-4 Stichpunkte daneben. Ist das richtig verstanden worden? Und wenn man das alles getan hat, dann kann man auch vielleicht ein konkretes Angebot machen. Braucht man nicht irgendwas schreiben und dann kann man sagen, es ging mir um ein Schild mit der Aussage. Alles klar. Klar. Das ist unersetzbar. Also der Stift wird wahrscheinlich niemals ersetzt. Man kann ihn digitalisieren, hat auch ein iPad dabei, aber es ist immer irgendwo Blatt, Papier und Stift.
Bin ich ganz bei dir. Also ich mache es ja gerade genauso. Ich schreibe auch ganz viele Dinge auf. Ich habe es anfangs immer, bevor wir Trello benutzt haben, tatsächlich die Google-Notizen benutzt. Ja. Wirklich alles in Notizen festgehalten. Auch wenn du mal irgendwie am Handy warst oder gut, im Auto habe ich dann die Sprachfunktion von Siri immer ganz cool genutzt und mir Erinnerungen erstellt. Aber so wie du sagst, dieses Skizzieren und einfach mal aufschreiben, ist halt unheimlich wichtig, wenn du mit anderen Menschen zu tun hast. So Dinge wie, habe ich es richtig verstanden? Oder sind wir da auf dem gleichen Nenner? Das ist halt so essentiell. Und heutzutage ist es ja auch so, dass viele Dinge überstürzt werden. Also dir wird einfach ein Projekt zugeschickt und du sagst, ja, gut, habe ich verstanden. Beschäftigst dich damit vielleicht nicht gerade wenig vom Zeitaufwand her, schickst das ein Produkt zurück und dann hast du halt ja was gemacht, was eigentlich gar nicht so besprochen war. Und das ist halt natürlich fatal.
Ja, das habe ich tatsächlich jetzt auch gerade live erlebt, vor wenigen Tagen. Im Prinzip relativ kopflos in einem Projekt gelaufen, so ein Angebot gemacht, bestätigt und so weiter. Und wir wurden dann noch mittendrin dazugeholt und dann durfte man nochmal das Konzept fragen. Mensch, habt ihr das so? Seht ihr das so? Ja. Und so haben wir es ein bisschen auch in Spur gebracht, glaube ich. Erstmal war der Programmierer ganz froh, dass er eine Anweisung bekommen hat. Und ich glaube, dass der Auftraggeber auch einen gewissen Hinweis bekommen hat, oh, da habe ich es noch, da war noch irgendwie zu schnell geschossen. Und es ist ja letztlich auch nur ein Bauchgefühl, was du da vermittelst und was, ich sag mal, gesunder Menschenverstand, wie man ihn nennen will, wie auch immer. Aber man gibt ihn ja wenigstens mal mit, den Hinweis.
Ja,
und kann vielleicht, das ist auch etwas, was wir machen, wir sagen nie etwas ist schlecht, sondern wenn wir das sagen, dass es nicht so richtig ist, dann gibt es ein Gegenbeispiel. Das heißt, wir würden den Mund nicht aufmachen, wenn wir nicht eine Lösung dafür hätten. So, und in dem Fall war es dann so. Wir haben das dann durchkonzipiert, die Oberfläche, und gesagt, hier dies und jenes. Und wie siehst du das jetzt? Und dann versteht man auch seine Idee und das ist das, was der Programmierer machen sollte. Und und manchmal muss man eben alle wieder einmal an den Punkt setzen. Einmal mal, guckt doch mal auf das Projekt von außen rauf, was wolltet ihr machen? Weil wenn man sich erstmal im Studio befindet, dann sieht man das manchmal gar nicht mehr, was man dann da verzapft oder wie auch
immer. Ja.
Das ist also ganz nett, wenn man dann tatsächlich so von der Seite rauf, also ne, oder die Box kann man dann ein bisschen was sagen. So. Und der eine nimmt es an, der nächste nicht, das ist auch okay. Ne?
Ja, klar.
Am Ende ist es in Ordnung.
Super, jetzt haben wir ausgiebig über den Job, über deine Berufung gesprochen. Was machst du denn, wenn du nicht mit deiner Arbeit beschäftigt bist oder mit einem Projekt? Was machst du in deiner Freizeit?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Die ist lange, die ist lange vernachlässigt worden. Hat immer noch mit der Geschichte zu tun gehabt, eine ganze Zeit lang, warum ich selbstständig wurde. Also erstmal diesen Antrieb wieder in den Norden zu kommen, dann auch das Private. Also da muss man, das Herz muss auch mal was verdauen. Und aber ich kann sagen, ich habe Freunde, die besuche ich regelmäßig, man geht essen, man macht Sport. Ich bin tatsächlich relativ sportlich, auch unterwegs, mal laufen. Fitnessstudio, das ist dann auch mal um 10, also das ist jetzt nicht irgendwie zu normalen Zeiten. Liegt aber auch einfach daran, erstmal, dass es dann etwas leerer. Mag das nicht, wenn es so voll ist. Und man kann sich dann auch ein bisschen konzentrieren und einfach ein bisschen abschalten auch. Und dann schaue ich unheimlich gerne Serien und Filme auch. Und ja, einen Film teile ich mir in 3 Teile. Das heißt, immer so vom Einschlafen bis dann ein Stück mehr vom Film. Und ja, ich mag unheimlich gerne Science-Fiction-Filme, wo Welten erschaffen werden, für die wiederum wichtig sind. Und viele Bilder sehen sind für Designer auch wichtig, um zu verknüpfen und zu vernetzen. Und auch immer die richtige Idee zu haben zu einem gewissen Punkt. Und ja, da ist auch mal das eine oder andere Buch dabei, aber dann geht es mehr um unternehmerische Geschichten. Sowas wie Pur der Rückstadt, die Geschichte. Hörbücher sehr gerne, Podcasts sind ja seit Spotify revolutioniert und auch da Reaching Work, das verschlinge ich dann, solche Dinge. Also die Zeit, die man nebenbei hat, ist nicht viel. Ich fahre unheimlich viel auch durch die Gegend im Service, Design-Service, Absprachen mit dem Kunden. Also das ist sehr, sehr analog und sehr echt, was wir so machen, und das so mit Anfassen mehr oder weniger. Und genau in diesen Zwischenphasen, da gibt es dann immer etwas im Kopf. Also wie es andere machen, wie es andere falsch gemacht haben, auch dein Podcast habe ich mir angehört. Und es ist halt interessant, wenn man das eben so hört. Da gibt es so 12-Minutes-Veranstaltungen, ne? Da kannst du die Veranstaltungen. Und das ist, ja, also ich finde das spannend. Und was ich nicht könnte, ist mich tatsächlich um 16 Uhr auf die Couch legen. Das wäre nicht mein Ding, gar nicht, niemals. Ja, und dann wird irgendwann noch die richtige Partnerin gefunden, die das auch alles mitmacht. Und
dann legt man sich vielleicht 16 Uhr doch auf die Couch.
Dann macht man das vielleicht mal. Aber grundsätzlich, klar, also da muss eine Sprache gesprochen werden. Aktiver Lebensstil gehört einfach dazu. Einschlafen ist nicht. Und ja, da kann man auch mal über das Reisen sprechen. Ich fahre unheimlich gern Ski. Fahrrad, das alles, was man so eben so machen kann. Wir fahren jedes Jahr einmal mit den Kumpels mit dem Bus, T5, fahren wir durch ganz Europa. Also wir sind vorletzten Jahr schon nach Rumänien gefahren. Einfach 14 Tage eine Richtung ohne Ziel.
Cool, okay.
Und das war das Einzige, war eben dieses Goldstrand, und da waren wir dann hin, und was da auf dem Weg passiert, schauen wir mal. Und unser Schlafen war sozusagen immer dabei, und es war total genial. Und davor das Jahr Italien, davor das Jahr irgendwie, ne, also immer wieder was dabei. Das mit den Kumpels. Und ja, kann ich sagen, dass man unter der Woche sieht man dann unsere Opa nochmal, besucht die Oma, kümmert sich halt auch darum so ein bisschen. Dann haben wir jetzt Zuwachs bekommen, also nicht wir oder ich, sondern mein Bruder. Und das ist auch unheimlich schön zu sehen, wie ein kleiner Junge so eine ganze Welt auf den Kopf stellen kann, dass das dann auf einmal auch die Härte, die du durch deinen Alltag ja bekommst, aufgeweicht werden kann durch so einen kleinen Jungen.
Ja.
Und das ist schön. Also das und dann ist die Zeit auch um. Ein bisschen schlafen müssen wir auch.
Das stimmt. Also ich merke das auch wirklich aktuell, dass die Zeit wirklich das Wichtigste ist, was man hat. Und es auch wichtig ist, die Zeit so sinnvoll wie möglich einzuteilen. Und sinnvoll heißt jetzt nicht immer Arbeit, Arbeit, Arbeit. Auch schöne Momente, so wie du es sagst, verbindlich einzutragen, zu sagen, okay, dann nehme ich mir dann meine Me-Time, beschäftige mich nur mit mir oder mit Freunden, schau, dass ich meinem Hobby nachkomme.
Ja, da muss ich aber dazu sagen, ich bin nicht der Genießer. Wir sind jetzt nicht mit einem Cappuccino in der Sonne und sagen, das ist aber toll. Das habe ich nie gelernt irgendwie. Da gibt's andere Kandidaten. Ich habe einen guten Kumpel, der sitzt in Berlin. Der lebt das regelrecht. Mhm. Für den ist das sein Antrieb. Da wirklich mal abzuspannen, sich in der Sonnenbrille da hinzusetzen, Füße überschlagen oder Beine überschlagen, sich die Sache anzugucken, das kann ich nicht.
Also ich würde dann wieder gestern einen Podcast laufen zum Beispiel.
Ja, genau. Also tatsächlich kann ich nicht so richtig still sitzen.
Ja.
Also das ist wirklich so ein inneres Gewusel, auch wenn es mal 5-6 Stunden an einem Ort, dann bin ich so, da bin ich schon so ein getriebener Wolf, da möchte ich irgendwas machen. Und das ist so eine Zappeligkeit, die kriege ich nicht weg. Ich bin zwar relativ ruhig, aber in mir brodelt das immer dauerhaft so. Und vielleicht ist es auch der Rollstuhl, der irgendwo fertig ist, aber nicht so richtig durchstarten will. Vielleicht ist es auch einfach das Projekt, was noch im Kopf schwirrt, was noch einen netten Punkt braucht. Ne? Irgendwas ist dann immer irgendwie. Ja, wie soll ich das sagen? Und dadurch ist man so ein bisschen gehetzt oder wirkt es vielleicht für den einen oder anderen. Ja, und da gab es halt auch in der Vergangenheit Menschen, die sagen, man passt nicht so zusammen oder wir sind so unterschiedlich. Und sind dann Menschen, die vielleicht nicht hingucken, also die nicht wirklich auf sich hören, die sich das irgendwie einreden, dass es ein Unterschied ist. Ich frag dann auch gerne mal die Frage, wenn doch zwei so gleiche Menschen im Raum sind, ist doch im Prinzip eine zu viel. So, das muss man ja auch mal so festhalten. Und ja, und ich bin eben, wie ich bin. Und solange mein Team mich da in irgendeiner Form akzeptiert und so wie ich die akzeptiere und das alles harmonisch ist und irgendwie passt, kann ich das so weitermachen. Mhm. Klar, also irgendwann geht es auch darum, eine Familie zu gründen, keine Frage, aber das kommt. Das muss man nicht erzwingen, das kommt.
Das kann man auch gar nicht erzwingen.
Genau, das kann man wahrscheinlich gar nicht erzwingen. Und alt genug wäre ich dafür. Bereit weiß ich noch nicht. Das kommt wirklich tatsächlich. Das muss man mal sehen.
Genau. Okay, sehr spannend. Jetzt haben wir über dein Projekt gesprochen, über deine Unternehmung geredet. Die Idee, was Eigenes zu machen, hattest du ja schon länger gehabt. Vielleicht als Tipp oder als Trick für die Zuhörer, wenn Menschen sich mit einer Idee beschäftigen, was würdest du da mitgeben, was würdest du nach außen sagen, was sind die To-Dos oder was muss man beachten, um seine Vision, sein Projekt voranzubringen oder anzufangen?
Da ist es im Prinzip ein bisschen so zu sehen, also das kann man ja im Prinzip jetzt hier wirklich sagen, guck dir dein Projekt als Designer an und überprüf deine Idee. Das heißt, ganz einfach, bau einen Prototypen. Funktioniert das? Wenn dieser Prototyp überzeugend funktioniert, dann kann man auch tatsächlich daran arbeiten. Also man sollte möglichst schnell in einen Zustand kommen, seine Idee zu prüfen.
Ja.
So Proof of Concept heißt das ja gerne mal. Ne? Und wenn man das für sich als, und nicht nur mit sich, sondern tatsächlich auch mit, ich sag mal, mit diesem klassischen Hausfrauentest macht, dass man einfach mal sagt, hier ist mein Prototyp, verstehst du den? So. Vielleicht braucht man noch zwei, drei Sätze dazu, aber ab dem Moment muss es relativ gut funktionieren. So, und wenn dieser Test gut durchlaufen ist, dann nimmt man noch die drei Sätze, die man eben gesagt hat, und versucht, die in die Form zu kriegen. Bei einem Produkt ist es dann ja relativ einfach. Ich sag mal, beim iPhone war es lange der eine Knopf, jetzt ist es die Scheibe, okay, aber letztlich immer noch der eine Ort, man drückt da drauf und da geht's los. So, und im Prinzip kann man alle Ideen von so weg entwickeln. Also es muss eine Grundfunktionalität drin sein, man muss eine gewisse Logik haben, die sollte nicht gegen das Gesetz laufen, was man so kennt. So funktionieren ja auch letztlich irgendwie Icons, wenn du jetzt dort komplett was Neues machst, wie du ist ja im Webdesign zum Beispiel hier oben der Hamburger. Du kannst dir was anderes dahin werfen, aber dann versteht es ja keiner. Also hat sich das so ein bisschen durchgesetzt. Ne? Es ist kein schönes Symbol, aber es ist letztlich das Menüsymbol. Das gilt, denke ich mal, für sehr viele Bereiche. Es geht aber auch darum, innovativ zu sein und die Dinge voranzubringen und zu evolutionieren. Ich glaube, es gibt viele Beispiele, warum Produkte floppen. Das heißt, bist du zu weit? Es gibt eine These aus den 60ern, Raymond Loewy, das ist ein amerikanischer Designer, der hat gesagt, most advanced yet acceptable. Du kannst natürlich einen Zukunftsgegenstand gestalten, aber wenn die Menschen, also deine Zielgruppe, den nicht wahrnehmen oder ignorieren, dann hast du etwas gemacht, was in der Zukunft funktionieren kann, in deiner Zukunft, aber eben nicht in der aktuellen Zukunft. So, der Smart ist ein gutes Beispiel dafür, auch 98. Der wurde ignoriert. Er kam zur falschen Zeit. Aber ich glaube, dass er 2008, als es dann tatsächlich mit hohen Spielpreisen und so weiter verrückt wurde, dann Parkplätze immer verrückter wurden. Die ganze Situation einfach ganz anders. Und mittlerweile ist das Markt akzeptiert. Und das ist ein vernünftiges Auto. Und das ist tatsächlich etwas, ja, manchmal bist du zu früh mit deiner Idee, musst ein bisschen warten. Und da muss man eben gucken, dass man so ein bisschen den Grad da so hält. Ne? Ähnliches gilt für ein Rollstuhl. Wir haben es halt brachial auf Dreirad gebracht und haben aber jetzt festgestellt, wenn wir uns nicht komplett die Beine wenn wir uns nicht das Projekt schlechter machen wollen, als es ist, dann gibt es auch noch was Vierer dazu. Ja. Und so kam es mehr oder weniger dazu, dass wir eigentlich diese verschiedenen Nasen jetzt da erfunden haben. Das heißt, du kannst einen Rollstuhl in verschiedene Rollstuhlarten umbauen. Ganz leicht. Und das ist eigentlich eine Evolution. Und das ist witzig.
Genial, ja. Das sind wichtige Themen, die man nicht vernachlässigen darf. Und ich glaube, das sind wirklich gute Tipps, die man wirklich getrost nach außen nehmen kann. Und das Thema Feedback einzuholen ist heutzutage auch so unheimlich wichtig. Es bringt dir überhaupt nichts, mega überzeugt von der ganzen Geschichte zu sein. Klar musst du die, damit du auch die Power hast, das Ding durchzuziehen.
Frag mich deinen besten Freund.
Genau.
Das ist tatsächlich so, weil deine Mutter würde dir ins Herz nicht brechen wollen und dein Kumpel möchte auch auf jeden Fall danach auch richtig sein. Nein, geh deine Idee prüfen mit möglichst außenstehenden Leuten. Das ist tatsächlich, glaube ich, das funktioniert dann.
Ein sehr wichtiger Tipp. Ja, sehr stark. Wo kann man euch finden, wenn man euch recherchieren will, bis auf die Webseite, die wir angeben werden?
Ja, tatsächlich. Der Name ist so leicht, den googelt man einfach. Lange Freunde, dein Wort. Sonst sind wir in Schwerin im TGZ. Mhm. Da ist es in der Hagenauer Straße. Neben Triebing-Hipstedt, neben Planet IC und Essence Analytics auf dem Campus. Im Internet bei Instagram, lange Freunde. Parafri.wheelchair auch.
Ist okay.
Wenn man da ein bisschen luschern möchte. Und Facebook auch lange Freunde.
Super, sehr cool. Ich bin gespannt, wo ihr vor allem mit Parafri landet. Da bin ich echt sehr, sehr überzeugt, dass das klappen wird und dass es nur noch eine Frage der Zeit ist. Ich wünsche dir und euch vor allem ganz viel Erfolg dabei und hoffe, dass wir in Zukunft vielleicht nochmal über das Projekt genauer sprechen.
Gerne. Und wir hoffen das natürlich auch. Und ja, drücken uns mal die Daumen.
Perfekt. Bis dann, Felix.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folg mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.